Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich fand das ja unerhört von diesem Synagogenvorsteher. Da ist eine Frau, müsst ihr euch vorstellen, 18 Jahre gekrümmt. Und dann heilt Jesus diese Frau. Und dann kommt dieser unverschämte Typ und sagt zu Jesus, spinnst du? Heute ist Sonntag, heute ist Sabbat, ist eigentlich Samstag gewesen. Da wird nicht geheilt, mein Lieber. Wir haben 6 Tage, da kannst du das machen. Was hätte Jesus dann sagen sollen? Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Mache ich natürlich sofort wieder rückgängig, habe gar nicht gemerkt, welcher Tag es war. Entschuldigung. Natürlich nicht. Also der hat sie doch nicht mehr alle. Der wird jemand gesund und anstatt sich mitzufreuen, dass eine Person gesund wird, die so lange gelitten hat, macht er da den Meckerkopf, da steht der Synagogenvorsteher. Ne? Also da kann man sich so vorstellen, wie der war. Immer nur meckern, 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 das ist mein Platz, der gehört dort. Bitte ziehen Sie sich ordentlich an, Hut runter, die ganze Kiste und dann heilt Jesus unverschämterweise am Sabbat diese arme Frau. Und er meckert rum, er spricht noch nicht mal zu der Frau, er spricht noch nicht mal zu Jesus. Der Bibeltext verrät uns, er redet zum Volk, an Jesus vorbei. Heute wird nicht geheilt. Und das ist natürlich echt traurig, weil ihr ja seht, die Frau 18 Jahre. Gekrümmter Rücken, ich weiß, wir hatten Frau Lies, die ist inzwischen verstorben, die ging immer so am Rollator, die konnte ihren Kopf gar nicht mehr hochheben, konnte gar nicht richtig sehen, wo lang. Aber es war, geht ja noch schlimmer, dass der ganze Rücken gekrümmt ist und man nicht mehr sieht, wo man hingeht. Und 18 Jahre mit so einer Krankheit ist eine lange Zeit. Und kein Wunder, dass Lukas das genau beschreibt. Der schreibt ja hier, ne? Und sie, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sie nicht mehr aufrichten. Wie so ein guter Arzt ist, und Lukas war ja Mediziner, Dirk, der hat genau hingeguckt. Was hat sie denn, was könnte es sein? Das wird ja eine Krankheit gewesen sein, die nicht ganz unüblich war. Und Lukas beschreibt das so herrlich. Der geht es nicht gut, die leidet. Und dann das Spannende, eigentlich an, dem ganzen Bibel, an der ganzen Bibelgeschichte, ist, dass da steht, und eine, siehe, eine Frau war da. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Die war einfach nur da, wo Jesus war. So wie ihr heute hier, vielleicht auch vor dem Bildschirm. Ihr seid heute auch da. Vielleicht, weil ihr Taufe feiert. Vielleicht murrt ihr vielleicht, oh Taufe, ich muss heute in der Kirche sitzen, das wird langweilig. Aber egal, ihr seid da. Man weiß auch nicht, warum die Frau da war. Hatte sie gehört, dass Jesus kommt? War sie deswegen da, weil sie schon ahnte, der Mann hat Power, der hat Kraft, bei dem kann ich geheilt werden. Oder, was durchaus üblich war, die Familie, die Freunde haben sie da hingebracht, bei der Synagoge hingestellt, weil da wurde immer Geld gegeben, da wurde gebettelt und die Frau, die hat ja nicht keinen einfachen Alltag. Vielleicht hat die Familie und Freunde sie mitgenommen, sie einfach da abgesetzt. Verrät die Bibel nicht. Egal, sie ist da. Und das ist das Wichtigste. Und dann sitzt sie da, so wie ihr heute hier sitzt, im Gottesdienst und Jesus erzählt und predigt, legt einen Text aus dem Alten Testament aus. Und dann steht da, er sah die Frau an. Also das geht mir bei Jesus immer ans Herz. Ja, der sieht die Menschen an, der sieht dich an und sieht in dein Herz und sieht, was dich quält. Und was dich verletzt hat, wo du dir gerade Sorgen machst und Angst. Und genau, da ist Vers 12. Als aber Jesus sie sah, wäre sie nicht da gewesen, hätte Jesus sie nicht sehen können. Gut, dass ihr heute im Gottesdienst seid. Stellt euch mal vor, ihr seid nicht da und verpasst etwas. Wisst ihr, wer auch nicht da war, als es richtig wichtig war? Thomas, der Jünger. Jesus war auferstanden, die 11 anderen Jünger waren da, nur Thomas nicht. Das steht drin in der Bibel, Johannes 20 ist es, glaube ich, und Thomas war nicht da und verpasste den Auftritt, den Beweis, dass Jesus lebt. Und stellt euch mal vor, Jesus lebt und ist hier mitten unter uns. Und ihr verpasst das und seid nicht da. Jeder von uns trägt irgendein Paket mit sich rum, irgendwelche Sorgen. Was die Frau hat, ist halt ein gekrümmter Rücken, ist ein körperliches Leiden. Aber wie viele Menschen laufen rum, jeder von uns an kleinen Paketen, großen Paketen und möchte eigentlich aufgerichtet werden. Ich erinnere an den Wochenspruch nochmal. Das geknickte Rohr wird ja nicht zerstören und der glimmende Loch wird nicht ausgelöscht werden von Gott. Dieser Ort hier ist der Ort, wo wir aufgerichtet werden. Egal ob körperlich oder seelisch. Das ist der Ort, an dem Jesus das tun kann. Und wer das weiß, kann das nutzen. Einfach nur da sein, das sagt dieser Bibelbericht, reicht aus. Ich weiß schon, wie einige dann zuhören, nein, das reicht nicht aus, man muss beten, man muss auf Jesus zugehen, aber die Geschichte sagt, es reicht aus, da zu sein. Aber nicht irgendwo, sondern in der Nähe von Jesus Christus. Und dann sieht mich Jesus an wie diese Frau und möchte mich aufrichten. Die Frau war da. Die bittet nicht um Heilung, die bittet nicht um Vergebung, die bittet nicht, dass Jesus sie ansieht, sondern sie ist einfach nur da. Jesus sieht sie an und spricht sie frei. Sei erlöst, sei befreit von deiner Krankheit. Der Teufel, sagt Jesus, hat sie 18 Jahre lang gebunden. Aber Auswirkungen sind die Krankheit. Er treibt ja keinen bösen Geist aus, sondern er erlöst sie von ihren Fesseln, von ihrem Gebundensein. Das kann jeder nachvollziehen, wer 18 Jahre da mit so einer Krankheit zu kämpfen hat, der ist wie gefesselt. Immer nur diese Krankheit, immer nur der Schmerz, aufstehen morgens, sich richtig aufstehen können, das ist wie gebunden sein. Und Jesus sagt, sei befreit von deiner Krankheit. Du bist erlöst. Und sie hat nichts getan. Macht euch das bewusst. Sie war einfach nur da, wo Jesus war. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Da zu sein, wo Jesus ist. Und dann passieren Wunder. Da muss man nicht auf Knien rutschen und Gott anflehen, wer in Jesu Nähe bleibt. In dem wirkt Jesus automatisch, ob wir das wollen oder nicht. Johannes 15 sagt das ganz klar. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, in Jesu Nähe passiert etwas automatisch. Danach kommt das Gleichnis vom kleinen Senfkorn. Kleinste damals in Israel bekannte Senfkorn, der wird eingesät und es wächst ein Riesenbaum ohne Zutun. Auch der Sauerteig-Gleichnis kommt. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert mit der Zeit den gesamten Teig. Könnt ihr mal beim Bäcker leihen, wenn man irgendwas mit Sauerteig macht, könnt ihr hingehen, gebt mir ein Stück von deinem Sauerteig, packt es zu Hause rein und es durchsäuert langsam. Wenn wir in Jesu Nähe sind, heißt das für mich, dass ich automatisch, selbst wenn ich gar nicht will, wachse. Und die Sachen, die nicht in Ordnung sind, werden auch weggeschnitten. Denn die Verse, die auch zu diesem Beispiel mit der Weinrebe, mit der Weinpflanze zusammengehören, ist, dass Gott der Weingärtner ist und die Äste und Zweige wegschneidet, die nicht in Ordnung sind. Aber das Geheimnis bleibt, bei Jesus zu bleiben. Dann wird Gott als Vater aktiv und nimmt auch die Sachen weg in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Sünde, Fehler aus der Vergangenheit, daran, was ich zu knabbern habe. Gott befreit mich und nur, weil ich in Jesu Nähe bin, tut das. Bleibt in Jesu Nähe. Und das hier ist der Ort, wo Jesus, ich sage das eben schon, das garantiert, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er in der Mitte. Und vielleicht ist das das Geheimnis an diesem Vers. Jesus ist überall. Ihr könnt zu Hause zu ihm beten, Jesus ist da, er begleitet dich. Aber wo zwei zusammen sind in seinem Namen, ist er in der Mitte. Und wer in der Mitte steht, kann jeden von uns ansehen. Das ist das Schöne an dieser Kirche, es ist ja eine Rundkirche. Wenn Jesus in der Mitte steht, das Kreuz in der Mitte ist, kann jeder von euch, wer das denn will, Jesus ansehen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in der Mitte. Und sonst wäre er vielleicht am Rand. Ihr seid das Wichtigste. Ich bin einer schon mal, der an Jesus glaubt. Meldet sich bitte noch mal einer, der an Jesus glaubt. Wunderbar, alles klar. Jesus hat es versprochen, jetzt hier zu sein. Und das ist die Chance, wie bei dieser Frau. Ihr braucht nicht fromm daherzureden. Ihr braucht kein frommes Leben mitbringen. Ihr müsst einfach nur da sein und euch anschauen lassen und verändern lassen. Und Jesus legte die Hände auf sie, auf diese Frau, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Und das sind die drei Sachen, die diese Frau einfach macht. Sie ist da und als sie geheilt wird, richtet sie sich auf, wird gerade und fängt an, Gott zu loben und zu danken. Mehr macht die Frau nicht. Das war's. Diese drei Dinge. Und dann dieser unverschämte Vorsteher der Synagoge. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Ein Mann ohne Herz hat kein Mitleid und freut sich nicht darüber. Wir sehen hier live, wie Gottes gute Gebote durch den Kakao gezogen werden, falsch ausgelegt werden. Und das passiert auch heute. Gottes Wort wird falsch gesehen, falsch verstanden. Und das geht in beide Richtungen. Die einen sagen, ihr kennt das, Gottes Gebote, ganz nett, aber es sind nicht so wichtig, man braucht sich heutzutage nicht mehr dran halten, wischiwaschi. Das ist die eine Richtung, wie man Gottes Wort missbrauchen kann. Es nicht mehr ernst nehmen, es nicht mehr für heilig erachten. Die andere Seite ist, es fundamentalistisch, hartherzig zu sehen, wie dieser Kirchenvorsteher. Wenn ihr im Internet mal verfolgt, Facebook oder TikTok, gibt es eine harte Diskussion, dass wir als Christen den falschen Tag haben, am Sonntag nämlich, Gottesdienst feiern, und dass deswegen alle unsere Gottesdienste nicht gesegnet sind, weil wir nicht am Samstag feiern. Weil das hat der Gott so festgelegt. Und das ist Hartherzigkeit. Wenn man den Menschen nicht mehr sieht und nicht versteht, was Gott eigentlich will. Das Geheimnis um die Gebote, um Gottes Wort zu verstehen, die Bibel, ist, dass wir Gott kennen, dass er gerecht ist, dass er wahr ist, dass er Richter ist, ja, aber dass er auch Liebe ist, gnädig und vergeben möchte und Leben schenken möchte. Und dann müssen wir natürlich das Wort kennen, das Gesetz. Es gibt Menschen, die kennen nur das Gesetz und legen es hartherzig aus, weil sie nicht verstehen, dass Gott gnädig ist und der Mensch ihm am Herzen liegt, dass der Mensch ihn erkennt und ansieht. Und dann gibt es eben Menschen, die missbrauchen Gottes Wort, indem sie es nicht ernst nehmen. Ist nicht so schlimm. Heutzutage ein Beispiel, Thema Abtreibung. Ihr wisst, dass darum gekämpft wird, dass es nicht mehr als Strafe gesehen wird, nicht mehr als Straftat, sondern dass es frei ist. Abtreibung ist ja nicht schlimm. Aber Gott sagt, du sollst dich töten. Ich habe mal nachgeguckt, bei uns in Deutschland sind es ungefähr 100.000 jährlich in Deutschland. Und es gibt garantiert gute Gründe, wenn Menschen nicht mehr können. Naja, medizinische Gründe, die Frau stirbt eventuell, das Kind ist sterbenskrank im Mutterleib. Es gibt, wie die Statistik sagt, kriminologische Gründe, dass Menschen vergewaltigt worden sind, Frauen, und dann schwanger werden und einfach damit nicht leben können. Es gibt sicherlich gute Gründe, aber kriminologisch 0,03% von 100.000 und 4% aus medizinischen Gründen und der Rest, sagen wir mal 90.000 jährlich, aus sozialen Gründen. Das ist aber nicht das Ding. Das andere Ding, und das ist das Perverse, kämpfen Menschen bis aufs Blut dafür, dass männliche Küken nicht gekeult werden. Oder ein Hamster reicht aus auf dem Feld, eine ganze Baustelle wird stillgelegt oder verlegt. Aber wenn es um Abtreibung geht, jubeln alle. Wir nicht hoffentlich, aber viele. Wir haben 100.000, ich habe weltweit mal geguckt, werden angegeben 25 bis 75 Millionen Abtreibungen pro Jahr. Und jede Seite, ihr kennt das mit den Statistiken, legt das natürlich so aus, wie sie es gern hätte. Die Gegner 75 Millionen, die Befürworter sind nur 25. Sagen wir, es liegt in der Mitte, 50 Millionen pro Tag. Das größte Verbrechen des 20. Jahrhunderts wird gesagt, der Mord der Juden von Hitler. 8 Millionen, schlimm und tragisch. Aber wenn wir jedes Jahr 50 Millionen Kinder abtreiben, ist das nicht dann das größte Verbrechen? Und dann, und das ist das Schlimme, wie dieser Vorsteher, kämpfen wir für Dinge, die nicht so wichtig sind. Ein Hamster auf dem Feld, gut, klar, schützenswert, Gottes Schöpfung. Aber wieso setzen wir uns nicht genauso ein für Menschen, die schwanger sind, Frauen, die schwanger sind und Hilfe brauchen? Da lohnt es sich doch auch dafür, alles einzusetzen. Und so gibt es verschiedene Seiten, wie man Gottes Gebot eben auslegen kann. Und dass wir Gott und seinen eigentlichen Grund nicht verstehen. Gott will leben. Und Gott kommt nicht mit dem moralischen Zeigefinger und sagt, du darfst nicht und wenn du abgetrieben hast, dann kommst du in die Hölle, sagt er nicht. Gott sagt, du sollst dich töten, das macht was mit deiner Seele. Wenn du einem Menschen das Leben raubst, einem Embryo das Leben raubst, dann macht das was mit seiner Seele und ich will dich beschützen dafür. Und wenn du es getan hast, dann ist das der Ort auch, wo du aufgerichtet wirst, wenn du schuldig geworden bist. Gott will leben und Gott will vergeben und Gott will natürlich auch uns das Beste für unser Leben zeigen und das sind die 10 Gebote. Aber Menschen drehen das um und führen es ins Gegenteil. Genau wie dieser Synagogenvorsteher. Genau wie Menschen, die sich lieber verbissen für Tiere einsetzen als für Menschen. Zurück zu unserer Frau. Jesus nennt es beim Namen, du Heuchler. Du tust so, als ob du ein frommer Mensch bist, bist es aber nicht. Die Regel war am Sabbat, man darf die Tiere losbinden und zur Tränke und zum Futter führen. Das ist okay für euch. Ne? Aber wenn ich diese Frau befreie, dass sie zum Wasser kommt, dass sie leben kann, dass sie Freude empfinden kann, da hebst du den Zeigefinger und sagst, das ist nicht in Ordnung. Du Heuchler. Und dann ist das Erstaunliche, und das ist auch selten, dass da dann steht, dass all die sich schämten. Normalerweise steht da immer in der Bibel, dass sie sich zusammentaten und überlegten, wie sie Jesus umbringen sollten. Aber hier passiert das Außergewöhnliche, dass der Synagogenvorsteher erkennt, Jesus hat recht. Ich schäme mich für das, was ich gesagt hatte. Und es gibt einen Pluspunkt für diesen hartherzigen Synagogenvorsteher, weil der einsieht, dass er falsch war. Und die Menge bejubelt natürlich das Wunder und freut sich mit der Frau. Beides ist gut. Einmal, dass man beschämt ist und erkennt, Jesus ist ja richtig mit dem, was er sagt. Und man jubelt über ihn, freut sich. Aber beides ist gut, aber beides ist nicht genug. Denn ich kenne das bei vielen Menschen, die sagen, oh, ich habe gemerkt, Gott ist da und freuen sich. Aber dann passiert nichts mehr. Der nächste Schritt fehlt. Verpasst den nächsten Schritt nicht. Dasein ist gut, aber die Frau, die lobt danach auch Gott und dankt ihm. Das ist der nächste Schritt und dann zu sagen, ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus und dann mit ihm durchs Leben zu gehen. Wo 2 oder 3 versammelt sind in Jesu Namen, da ist er mitten unter uns. Er ist hier. Die Frage ist, was machst du persönlich daraus? Lebst du dein Leben wie gewohnt oder nutzt du die Chance, um dich von Jesus ansehen zu lassen und dann zu fragen, was muss ich tun? Was ist jetzt dran für mich? Kann sein, wie der kleine Jakob heute, dass dran ist, sich taufen zu lassen. Ich weiß von Diana, die ist da vorne, die hat gemerkt, für mich ist dran, dass ich mich nochmal ganz bewusst an meine Taufe erinnere, weil ich das gerade brauche. Die Frage ist, was ist für dich dran? Was ist für sie dran, der nächste Schritt? Jesus ist hier, er sieht dich. Wozu brauchst du ihn? Was ist dein Ding, was dich in die Knie zwingt, dich gekrümmt durchs Leben gehen lässt? Hier ist die Chance, dass Jesus das ändert. Man kann sich Heilung zusprechen lassen, auch hier. Das bieten wir an, das Ältestengebet, wo die Kirchenvorsteher für eine Person betet, der es nicht gut geht oder die eine OP vor sich hatte. Wir haben letzten Sonntag jemanden da gehabt, der davon berichtet, wie es einen Unterschied macht. Oder ist es dran, Gott zu danken und zu loben, zu preisen, wie die Frau das macht? Dann habt ihr heute Nachmittag die Möglichkeit dazu, 1000 Hallelujas. Das ist ein Lobpreisgottesdienst. Vielleicht ist es auch dran für dich, Gott von Herzen zu danken, dass er dich aufgerichtet hat, dass es dir gut geht. Und dann ist es vielleicht dein Ding, was für dich dran ist. Petrus in Apostelgeschichte 2 legt eine Hammerpredigt hin und der Heilige Geist öffnet Herzen und 3000 Menschen kommen zum Glauben und die machen es richtig. Sie gehen zu Petrus hin und fragen, Apostelgeschichte 2, könnt ihr nachlesen, ihr Männer, liebe Brüder, lieber Petrus, was sollen wir tun? Was ist dran? Verschleppt ihr auch Schuld mit rum in eurem Leben, aus der Vergangenheit, irgendwas, was ihr falsch gemacht habt? Vielleicht ist es dran, das abzugeben. Ja Gott, jetzt sehe ich vor dem Bildschirm, hier muss gerade jemand medizinisch ein bisschen betreut werden. Das ist manchmal auch dran. Ich bin auch fertig eigentlich, das hat gerade mein Ende etwas durcheinander gebracht, aber das ist in Ordnung. Wichtig ist die Frage, was willst du von Jesus? Was erwartest du? Was ist dran für dich? Vielleicht interessiert dich Jesus auch gar nicht. Manche Leute sagen, er gibt es nicht. Aber so eine Geschichte, denke ich, die eigentlich so ganz banal und einfach klingt, ist eine Frau da, die ist krank, wird von Jesus geheilt. Man könnte schnell drüber weglesen, aber lest sie euch nochmal durch. Die Frau ist nur da, die macht nichts. Jesus sieht sie und heilt sie, ohne dass sie was geleistet hat. Und danach dankt und lobt sie Gott. Was ist dran für dich, ganz persönlich? Was hast du auf dem Herzen, wo du denkst, das muss ich jetzt machen? Jesus ist ja hier und wenn ihr was auf dem Herzen habt, kommt das von ihm. Und man kann das ignorieren, kann es beiseite schieben. Ich weiß nicht, was der Vorsteher damit gemacht hat, mit seiner Beschämtheit, ob er das genutzt hat und Jesus nachgefolgt hat, nachgefragt hat nochmal, sich entschuldigt hat, das verrät die Bibel nicht. Ich weiß nicht, was die Menschen gemacht haben, die das bejubelt haben, die sich gefreut haben, dass diese Frau geheilt worden ist. Haben sie das genutzt und sind Jesus nachgefolgt? Nachfolge, an Jesus glauben, heißt immer fragen, was ist dran jetzt für mich? Und das ist nicht einfach. An Jesus glauben erfordert Disziplin. Man hat nicht immer Lust, in den Gottesdienst zu gehen, um 10 Uhr da zu sein, aber dann zu sagen, doch, ich gehe trotzdem, oder? Alternative, wir schalten den Fernseher an, inzwischen möglich, und schaue ihn mir zumindest online an. Disziplin heißt, da zu sein und zu sagen, 18 Jahre lang war ich da, es ist nichts passiert, aber ich komme trotzdem noch. Und dann nach 18 Jahren passiert das Wunder. Jünger sein heißt ja Jesu nachfolgen, auf Englisch heißt es Disciple. Und für mich steckt da das Wort Disziplin hundertprozentig drin. Also Jesus nachfolgen, an ihn glauben, zu fragen, was ist dran, hat auch viel mit Disziplin zu tun. Zu sagen, jetzt gehe ich in Gottesdienst, jetzt lese ich die Bibel durch, jetzt spreche ich ein Gebet und halte mich so in Jesu Nähe. Und dann werdet ihr erfahren, dass es automatisch kommt. Ich habe selber, als ich das Ja gesprochen habe zu Jesus, habe ich es gar nicht gemerkt, habe es schon mal erzählt. Ich hatte früher als Kind, ich war ja so 15, 16, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, immer Angst vor der Dunkelheit. Meine Mutter guckt auch immer zu, die kann das bestätigen, im Flur muss immer Licht brennen. Die Tür zu meinem Zimmer war immer offen. Und ich habe es erst 2 Jahre später gemerkt, dass seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, das nicht mehr nötig war. Aber ich habe es gar nicht kapiert, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ein Insass, ein Häftling, hatte mir mal erzählt, oder jemand hatte mir diese Geschichte erzählt, der hat im Gefängnis sein Leben Jesus gegeben und konnte danach am nächsten Tag sofort von 0 auf 100 aufhören mit dem Rauchen. Und gestern habe ich noch von Diana erzählt bekommen, von einem Menschen, der muss bei Edeka auch gewesen sein, hier bei uns in Langenhagen, hat Probleme mit Spielen gehabt, mit Alkohol, hat sein Leben Jesus gegeben, hat gemerkt, dass er da ist und war so begeistert, dass er dann auch rumgelaufen ist, Diana, bei Edeka, ne? Und gesagt hat, glaubt an Jesus, bekehrt euch. Weil er so überwältigt war von dem, wovon Jesus ihn frei gemacht hat, dass er diese Freude nicht zurückhalten konnte. Das ist richtig gut. Ich hoffe, der wird irgendwann mal kommen und hier seine Geschichte erzählen. Lad ihn mal ein. Diana, wenn er Lust hat, dann kann er hier auch nochmal seine Geschichte erzählen. Aber die Bibel ist voll davon. Ich wünsche dir ganz persönlich, dass du dich fragst, was dran ist. Und ob nicht mehr an diesem Jesus dran ist, als du vielleicht im Augenblick denkst, oder vielleicht noch mehr, als du jetzt schon weißt. Gott segne dich, behüte dich und öffne dir dein Herz. Amen.